Die Presse.
Wir Europäer glauben ja aus der Ferne mitunter, die US-Wahl beginnt erst in 2,5 Wochen, also am 5. November. Dabei läuft sie in einzelnen US-Bundesstaaten längst. So hat im besonders umkämpften Bundesstaat Georgia schon am Dienstag dieser Woche die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentenwahl begonnen. Und es zeigt sich da eine Rekordbeteiligung. Nach der Öffnung der Wahllokale in der Früh wurden bereits bis 16 Uhr Ortszeit ungefähr 252.000 Stimmen abgegeben. Und das ist angeblich eine Rekordzahl für den ersten Tag. Und fast doppelt so viel wie bei der Wahl vor 4 Jahren, 2020. Nach einer Zählung der Universität Florida haben bereits mehr als 5 Millionen US-Wähler und Wählerinnen vorzeitig gewählt. Aber natürlich, so richtig spannend wird es erst am 5. November. Wir wollen uns hier im Podcast bis dahin genauer mit den Vereinigten Staaten von Amerika, den Wählerinnen und Wählern und natürlich auch mit den 2 Kandidaten dieser Wahl beschäftigen. Für die heutige Folge habe ich mir unsere US-Korrespondentin Elisabeth Postel eingeladen. Sie lebt und arbeitet für uns in New York und sie schildert mir die aktuelle Stimmung so kurz vor der Wahl. Wir reden über die finalen Botschaften der Trump-Campaign und der von Harris und auch über die Frage, ob vielleicht noch mit einem Oktober-Surprise zu rechnen ist. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse, und ich bin Anna Wallner. Liebe Elisabeth, liebe Grüße nach New York.
Ja, hallo Anna.
Ja, Elisabeth, gib uns zum Einstieg vielleicht einmal ein Bild. Wie ist denn die Stimmung in den Staaten ungefähr 18 Tage vor der Wahl? Und eine persönliche Frage, wie froh bist du, wenn der Wahlkampf dann endlich vorbei ist?
Also 18 Tage vor der Wahl, wow, da kriege ich direkt ein bisschen Bammel, wenn ich das so höre. Es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Wahlkampf gewesen und so ungewöhnlich fühlt er sich auch nach wie vor an. Es ist ja so, wie du dich erinnern kannst, im Sommer so gewesen, dass da plötzlich eine neue Kandidatin da war bei den Demokraten. Also Joe Biden hat sich zurückgezogen und seine Vizepräsidentin Kamala Harris hat übernommen für ihn. Und das heißt, es war ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf irgendwie und es ging sehr viel darum, diese neue Kandidatin zu verstehen. Und auf Seiten der Republikaner, wo Donald Trump ja zum mittlerweile 3. Mal antritt, auch darum, richtig auf sie zu reagieren. Das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen eingependelt. Und diese 20 Tage oder 2 Wochen, die jetzt noch sind bis zur Wahl, sind vielleicht die 2 Wochen, wo es ein bisschen herkömmlicher ist. Also man kennt jetzt Harris, Trump ist wieder ein bisschen mehr der Alte, wenn nicht sogar ein bisschen eine dunklere Version von ihm. Und was man jetzt so in den letzten Tagen ein bisschen erlebt, ist, dass die beiden Kampagnen beginnen, ihre finale Botschaft auszuschicken an die Wähler. Also so einen letzten Pitch nochmal zu machen, was man anbietet.
Was ist denn die finale Erzählung der Demokraten und der Republikaner, ganz kurz gesagt?
Ich glaube, was man da davor noch erwähnen muss, ist so ein bisschen auch die Umfragen. Also sozusagen der Startpunkt, von dem das weggeht. Harris hat da jetzt eigentlich immer relativ, wie soll ich sagen, in den nationalen Umfragen zwar geführt, aber so einen richtig großen Vorsprung gibt es für sie nicht. Und das heißt, die finale Message der Demokraten kann ich dir jetzt eigentlich gerade gar nicht so nennen, weil die gerade versuchen, an allen Fronten noch Wähler aufzugabeln. Und das führt dazu, dass dieses Bild von einer kohärenten letzten Schlussbotschaft irgendwie ein bisschen verloren geht, weil plötzlich poppen da Umfragen auf, dass schwarze Männer, beispielsweise Kamala Harris, ihre Stimme nicht leihen wollen. Nicht, dass die für Trump wählen würden, oder stimmen würden, sondern vielmehr, die gehen vielleicht gar nicht zur Wahl. Und jetzt hat man begonnen sozusagen, hier ist unser Plan für junge schwarze Männer. Irgendwie dann auch keine besonders kohärente Botschaft, wenn es um Wähler geht, mit lateinamerikanischen Wurzeln. Da ist es ähnlich, dass irgendwie nichts Konkretes da kommt. Traditionell übrigens beide Gruppen demokratisches Wählersegment. Und was Harris aber schon versucht, und das wird meiner Einschätzung nach jetzt auch so der letzte große Push von ihrer Seite sein, ist so eine wirkliche Warnung vor einer zweiten Amtszeit von Trump. So ein Könnt ihr euch daran erinnern, wie chaotisch das war? Könnt ihr euch daran erinnern, wie viele Leute von seiner Politik negativ betroffen waren? Während Trump das absolute Gegenteil macht, der sagt, dieses Land wird überlaufen von illegalen Migranten. Er spricht von wahnsinnig hohen Kriminalitätsraten, die faktisch nicht existent sind. Er kreiert so ein Bild, ein sehr dystopisches Bild von den USA. Er sagt Dinge wie, er werde sich mit dem Militär gegen politische Gegner von ihm richten. Also das ist sehr offen, nicht nur rechts, sondern halt auch offen ein bisschen auf der autoritären Seite. Also Trump hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Leute wie Putin beispielsweise irgendwie bewundert. Aber das geht schon sehr rhetorisch zumindest in die Richtung von, sobald ich an der Macht bin, werden alle nach meiner Pfeife tanzen.
Okay, jetzt hast du quasi die Seite der Parteien und der Kandidaten geschildert. Aber wie ist denn das, wie sehr spürt denn der normale Amerikaner, die normale Amerikanerin die Wahl in ihrem Alltag?
Also ich sitze ja gerade in New York. Und New York ist ja bekannterweise ein sehr demokratischer Ort. Also hier gerade in New York City wird sich daran auch nicht viel ändern. Vielleicht nur bekannt, dass Trump jetzt auch kommende Woche wieder hierher zurückkommen wird, um eine Wahlkampfveranstaltung abzuhalten, nämlich im Madison Square Garden, also diesem berühmten Konzert- und Sportzentrum bei der Penn Station. Und das ist mittlerweile sein zweiter Auftritt im Bundesstaat innerhalb von einem Monat. Niemand weiß so genau, was er damit erreichen will, aber für ihn ist es jedenfalls ein aufregender Moment, weil er erstens wieder zurück ist in New York, seiner Heimatstadt, und zweitens im Madison Square Garden. Also das ist natürlich der Traum eines jeden Performers, da mal hinzukommen.
Aber sollte er sich nicht eher um die Swing States kümmern, die noch nicht ganz klar sind, in welche Richtung sie gehen?
Das macht er auch. Also wie gesagt, ich glaube, es ist eben nur interessant zu erwähnen, dass er auch in New York und Kalifornien Wahlkampfveranstaltungen jetzt noch eingeplant hat, die eben, wie gesagt, wie du sagst, mit den Swing States sehr wenig zu tun haben. Aber abseits von New York ist das Bild also da entkommt man der Wahl wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Gerade wenn man in einem Swing State lebt. Ich war gerade in Wisconsin und dort, sobald man den Fernseher irgendwie anmacht oder das Radio aufdreht, hat man nur Wahlwerbespots. Überall, wenn man durch die Vorgärten fährt oder irgendwie herumfährt, sieht man überall Schilder, jeweils für Trump oder Harris in den Gärten oder an den Fenstern. Also dort ist es sehr, sehr, sehr präsent. Und das ist auch irgendwie klar, zwei Wochen vor der Wahl. Also so, man kommt dem nicht ganz aus. Und gerade wenn man eben Wähler in einem Swing State ist, wird man auch umworben auf allen Seiten.
Vielleicht kannst du uns auch noch, jetzt hast du gesagt, Trump kommt nochmal nach New York, aber was passiert denn jetzt sonst noch in diesen über knapp 2,5 Wochen offiziell? Also wann, in Österreich ist es ja üblich oder in europäischen Wahlkämpfen, dass dann zum Beispiel irgendwann einmal Schluss ist, dass die Wahlkampfschlussveranstaltungen meistens in der Regel einen Tag vor dem Wahlsonntag dann zu Ende gehen. Gibt es da so auch so Schlusskundgebungen bis vor dem 5. November? Und was ist da sonst noch so zu erwarten?
Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, das ist irgendwie ein super ungewöhnlicher Wahlkampf, und auch das ist, was jetzt kommen wird, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise gibt es im Oktober noch zwei TV-Debatten, die für die Wähler sozusagen nochmal eine letzte Orientierungshilfe sind und oft auch nochmal das Feld neu aufrollen. So. Also dann kommt dann irgendwie ein Sager oder irgendjemand verplappert sich oder irgendjemand schaut an dem Tag nicht so gut aus, und das entscheidet dann ganz, ganz oft ein bisschen die Richtung, in die Wahl dann gehen wird. Und Donald Trump hat eine solche erneute TV-Debatte mit Kamala Harris ausgeschlagen. Er hat gesagt, das macht er nicht. Er hat auch einige andere Interviews abgesagt, die er eingeplant hatte. Und das heißt, wir Journalisten haben bei dieser Wahl eigentlich sehr wenig, an dem wir uns terminlich festhalten können. Also auch so, was die großen letzten Veranstaltungen betrifft, das wird sich erst in den kommenden Wochen weisen. Also die Harris-Kampagne hat auch nicht besonders gern mit Journalisten offen zusammengearbeitet, muss ich auch sagen. Also Kollegen beschweren sich darüber, und ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass Zugang zu dieser Kampagne sehr, 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 sehr schwierig ist. Also dass man da viel nicht erfährt und viel Wien nicht hört, dass dort viel lieber eben mit Influencern zusammengearbeitet wird als mit klassischen Journalisten von Traditionsmedien, sagen wir mal so.
Oder wie man kurz sagen muss, mit Podcastern, wie man die letzten Wochen gemerkt hat, von Call Your Daddy oder wie das heißt und anderen.
Call Me Daddy.
No, call Me sorry. Daddy, call, genau.
Call, call Her Daddy.
Es ist call Her Daddy, that's it.
Call Her Daddy. Es sind alle wegen dieses Podcast-Titels total durcheinander. Also es ist auch ein bisschen ein Running Gag von diesem Wahlkampf, dass niemand weiß, wie dieser Podcast eigentlich heißt. Aber ja, dort war sie und hat wahrscheinlich Millionen von Menschen damit erreicht. Also so ist es jetzt auch nicht. Diese neuen Medienformate sind wahnsinnig spannend für politische Kandidaten und vor allem, weil sie eben ungefiltert irgendwie ihre Botschafter herausbringen können. Trump reist mit einem Tross von sogenannten unabhängigen Journalisten, die ganz oft auf so Plattformen wie Substack publizieren und die natürlich nicht mit einer großen Fact-Checking-Maschinerie daherkommen oder die auch kein Interesse irgendwie daran haben, ein kritisches Licht auf den Kandidaten zu werfen. Insofern war auch das ein ganz besonderer Aspekt von diesem Wahlkampf, dass man so richtig gesehen hat, okay, so traditionelle Medien spielen hier eigentlich keine Rolle mehr. Also wie gesagt, nicht einmal die TV-Duelle, die man ansonsten gehabt hätte, gibt's in diesem Wahlkampf. Wir hatten eins mit Biden und Trump, das ja dann auch zu Bidens Rückzug geführt hat und dann eben Harris und Trump.
Anfang September, genau. Bei Harris muss man noch vielleicht dazu sagen oder würde mich interessieren, es heißt ja immer wieder, dass gerade jetzt in den letzten Tagen, dass Kamala Harris schwächelt und es wird dann oft erklärt, das liege daran, dass sie eben einfach trotzdem nicht so bekannt ist wie Trump, der schon mal im Amt war, auch wenn sie Vizepräsidentin war und so weiter. Aber was würdest du sagen, woran liegt das und kann sie das jetzt im Endspurt noch aufholen?
Ich glaube, zwei Sachen sind hier wichtig. In der Kommunikationswissenschaft sagt man immer so Message and Messenger, oder? Also die Botschaft und der die Botschaft überbringt. Und ich glaube, mit beiden Sachen gibt es ein bisschen ein Problem bei Harris. Das eine ist, dass die Amerikaner sich bei dieser Wahl eigentlich nach Veränderung sehnen und mit Harris eine Vertreterin der aktuellen Regierung haben. Und auf der anderen Seite mit Trump einen Kandidaten, der auch schon mal Präsident war. Es hat am Anfang so ausgesehen, als ob Harris das irgendwie ganz gut machen könnte, einfach so sagen könnte, ich bin die Neue, ich bin der frische Wind, ich bin die neue Generation in der Politik und die Leute das als genug, unter Anführungszeichen, Change-Moment sehen konnten. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen ausgeschlichen, weil so die politische Realität einfach wieder eingeschlagen hat. Also was mir auffällt bei dieser Wahl ist ganz oft sowas wie Leute, die sagen, ich kann mir gewisse Dinge nicht mehr leisten, mein Leben ist so teuer geworden, ich sehe für mich, also nicht nur nicht für meine Kinder, sondern auch für mich kein wirtschaftliches Fortkommen in diesem Land mehr. Und das führt dazu, dass man dann eher so dem Kandidaten greift, der halt gerade nicht im Amt ist. Und das ist Trump. Also ich glaube, das spielt da gerade ganz stark rein, dass Leute einfach sagen so, na ja, der war schon mal da. Irgendwie ging es mir damals vor 4 Jahren besser, ohne da jetzt mit einzurechnen, dass dazwischen eine Pandemie war, die ganzen Folgen, die es da wirtschaftlich gegeben hat und so weiter. Sondern die sagen einfach, damals hat der Karton Eier halt nicht $10 gekostet. Und das ist die Realität. Also da geht es wenig darum, irgendwie, ich meine, die Sachen, die Trump in den vergangenen Wochen gesagt hat, sind teilweise heftiger als das, was man von ihm gewohnt ist. Also die Aussagen beispielsweise über Springfield nach der TV-Debatte, wo er gesagt hat, Migranten würden irgendwie Haustiere essen. Das ist den Wählern ganz oft egal. Die sagen, das ist ein Typ, der uns schon mal regiert hat und der kann das irgendwie.
Das heißt auch so Auftritte wie jetzt gerade, glaube ich, die letzten paar Stunden immer wieder gerne natürlich von seinen Kritikern rausgezogen werden, dass er da jetzt bei irgendeiner Rallye oder bei irgendeinem Auftritt dann 30 Minuten einfach nur vor sich hin tanzt und singt und Musik spielen lässt, nachdem, glaube ich, ein Gast irgendwie medizinische Hilfe gebraucht hat. Und wo man immer das Gefühl hat, wenn man das sieht, auch aus europäischer Sicht, das ist alles so verrückt. Das heißt, all diese Dinge, das zählt nicht wirklich.
Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei irgendjemandem tatsächlich, der für Trump stimmen wird, sagen wir es mal so, fehlt. Es gibt sicher Leute, die einfach schon seit Monaten oder Jahren ausgeschlossen haben, für Trump zu wählen. Ich glaube da auch, dass die Abtreibungsentscheidung des obersten Gerichtshofs, die ja durch Trump-Politik erst passiert ist, viele Leute auch davon abhalten wird, für Trump zu stimmen. Also das ist sicher ein großer Prozentsatz, der da einfach wegfällt. Aber von den Leuten, die sich noch etwas überzeugen lassen oder die ohnehin für ihn stimmen, sind diese Auftritte jetzt keine Abschreckung. Man kennt diesen Typen, diesen New Yorker Medienstar, jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Und vieles von dem, was er jetzt macht, fällt nicht mehr richtig auf. Also das ist vielleicht für Leute im Internet ganz lustig, die sich da Memes zuschicken und die da herumwitzeln, aber für den regulären Wähler zählen da ganz andere Sachen. Und dazu gehört nicht unbedingt, wie Donald Trump auftritt, weil das ist einfach nicht mehr überraschend.
Jetzt war im österreichischen Wahlkampf ja das Thema die Mitte besonders wichtig und von allen Parteien ja besonders beleuchtet. Wie ist denn das mit der Mitte und der sogenannten Mittelschicht in den USA? Wie geht's der und wie blickt die auf diese beiden Kandidaten, die zur Auswahl stehen?
Das ist eine super spannende Frage. Einerseits deshalb, weil die Demokraten mittlerweile historisch irgendwie eine größere Wählerschicht abbilden müssen. Das heißt, sowas wie Diversität oder ethnische Zugehörigkeit und auch verschiedene Einkommensniveaus kommen viel eher bei den Demokraten zusammen historisch. Bei den Republikanern sind die Lauten die aus dieser ganz extremen Trump-Ecke kommen, also die diesem Make America Great Again zu vollends aufgesprungen sind und das ganz offensiv unterstützen. Aber ich glaube dennoch, dass ganz viele Leute, die wir jetzt als Mittelschicht / Mittelstand betrachten würden, diesmal republikanisch stimmen werden. Also wir schauen da, glaube ich, auf Gruppen wie weiße Männer mit College-Abschluss. Also ich glaube, das ist so eine Gruppe, die sich insgeheim fragt, so okay, meine Ehefrau wird für Kamala Harris stimmen, aber ich persönlich gehe wahrscheinlich eher in Richtung Trump. Und auf der anderen Seite sind es auch Frauen ohne College-Abschluss, die auch so eine Gruppe sind, die so irgendwie in der Mitte stehen und die, glaube ich, eher sozial konservativ sind, aber dann sich vielleicht nicht wohlfühlen werden mit Trump. Also ich glaube, so eine Stoßrichtung für diese Mittelschicht in den USA gibt's nicht wirklich. Und das andere ist auch so, dass eben genau diese Mittelschicht gerade merkt, dass das alles für sie so zu bröckeln beginnt. Also dieser American Dream, von dem man früher so viel gesprochen hat, den gibt's einfach nicht mehr wirklich so, wie es den vielleicht vor 20 Jahren noch gegeben hätte oder vor der Finanzkrise da 2008. noch gegeben hätte. Also ich glaube, das sind alles so längerfristige soziale, wirtschaftliche Entwicklungen, die wir bei dieser Wahl so richtig sehen. Also das ist so ein bisschen eine neue Welt. Gleichzeitig ist es halt auch spannend zu sehen, dass das zwei Kandidaten sind, die das vielleicht beide nicht so richtig adressieren können.
Das wollte ich gerade sagen, weil das ist eigentlich interessant, dass sie jetzt so quasi beide Kandidaten nicht den Eindruck vermitteln, als ob sie sich jetzt sehr viel Gedanken darüber machen, dass sie genau diese breite Mitte ansprechen. Auch wenn natürlich immer wieder, wenn schon, glaube ich, mehr von Harris Angebote kommen, aber eigentlich auch nicht so richtig.
Ein politischer Kommentator in den USA hat das vor kurzem recht interessant zusammengefasst. Er hat so gesagt, so, man hat diesen einen Typen aus New York, eben diesen Medien- und Immobilien-Tycoon, der also auch in seiner Glanz- und Gloria-Welt irgendwie lebt. Und bei Harris ist es ja ähnlich. Also die optisch ist ja das auch eine Frau von der Westküste mit irgendwie, der man richtig ansieht, dass sie an einer guten Uni waren. So. Also das sind jetzt nicht wirklich Vertreter einer Mittelschicht vom Land, sagen wir es mal so. Aber ich stimme auch mit dir überein, dass wenn einer der Kandidaten diese Gruppe ein bisschen besser auffangen kann, ist es Harris, weil ihre Rhetorik einfach nicht so radikal ist. Also ich glaube, das muss man wirklich dazu sagen, dass für viele Amerikaner einfach seit Jahren Trump sich da total ins Ausgeschossen hat. Was diese Umfragen natürlich umso interessanter macht, oder? Wenn wir jetzt da das sehen, dass das ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist und es wirklich nicht abzusehen ist, in welche Richtung das geht. Also dieser Gewohnheitseffekt, glaube ich, erklärt für mich vieles.
Jetzt hast du gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, es war ein ungewöhnlicher Wahlkampf, auch wegen dieser Kandidatenänderung noch im Hochsommer. Jetzt hast du das Gefühl, die letzten 2-3 Wochen ist es ein bisschen normaler zugegangen. Aber meine Frage ist jetzt, glaubst du, dass zum Schluss noch etwas passieren kann, etwas Unerwartetes, eine Recherche, irgendeine Sache, die jetzt nochmal alles dreht? Oder ist das eher ausgeschlossen?
Es ist so lustig, weil ich schaue jetzt so auf meinen Kalender und es ist fast schon Ende Oktober. Und unter Kollegen hat man hier immer so gewitzelt, ah, es wird schon noch die große Oktoberüberraschung geben. Also Oktoberüberraschung nennt man traditionell ja, eine große Sache, die dann im Oktober noch passiert im Präsidentschaftswahlkampf hier in den USA. Wir können uns alle vielleicht noch erinnern an Hillary Clintons E-Mails, war im Oktober beispielsweise. Und diesmal fühlt es sich ein bisschen so an, ich weiß, wir haben noch ein paar Tage Zeit, als ob das jetzt nicht mehr passieren würde. Also ich glaube, eine überraschende Sache war im Oktober dieser Auftritt von Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance im TV-Duell gegen Tim Walz, den demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten. Und Vance hat sich da sehr, sehr gut geschlagen. Also natürlich auch, wenn man den länger beobachtet hat und wenn man den ein bisschen kennt, hat man schon geahnt, dass das eine richtig gute TV-Debatte werden könnte für ihn. Aber ich glaube, das hat viele Wähler überrascht, also sozusagen mal ein Bild von diesem Typen zu bekommen und zu sehen, wie der auf der großen Bühne agiert. Also das war so ein Punkt. Aber ansonsten sehe ich da sehr, sehr wenig, wo man sagen könnte, das war jetzt überraschend.
Ich glaube, es gab in dieser Woche vielleicht Menschen, die gedacht haben, sie sind an dieser Oktoberüberraschung dran. Es gab ja eine kleine Aufregung rund um Plagiatsvorwürfe gegenüber Kamala Harris. Sie habe da bei einem ihrer Bücher abgeschrieben. Absurderweise war da auch involviert der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber. Das war jetzt vor wenigen Tagen. Wie ist denn das in Amerika besprochen worden und wie groß ist das dort?
Ich muss gestehen, dass das keine große Geschichte hier ist. Also das ist, ich habe es über den Weg mitbekommen, dass ich einerseits bemerkt habe, dass das in Österreich ein Riesenthema war. Und andererseits...
Wobei, Riesenthema will ich auch einschränken. Also es war bei manchen Medien größer, aber so richtig, richtig groß war es auch nicht, würde ich jetzt mal...
Ich habe es halt mehr aus dem österreichischen Kanal gehört, als jetzt aus dem amerikanischen. Wobei eben schon eben der gerade angesprochene J.D. Vance darüber getwittert hat und sehr viele so Figuren aus dieser konservativen Szene das aufgegriffen haben. Aber mehr als so Haha-Moment und weniger als, das ist ein Riesenskandal. Also ich glaube, das muss man auch so einordnen. In einem Wahlkampf wird jede Mini-Information verwendet, um den anderen da noch einen mitzugeben. Und so hat sich das ein bisschen für mich angefühlt. Nicht nach, das ist etwas, was man aufarbeiten muss, sondern es war vielmehr so, ha, schaut, dieser Zeitungsbericht oder dieser Blogartikel ist da gerade rausgekommen. Also
nicht vergleichbar mit der E-Mail-Geschichte Hillary Clintons im Oktober 2016.
Diese E-Mail-Geschichte war ja eine offizielle Ermittlung. Also das war ja eine große, große Sache. Und das fühlt sich in einem Wahlkampfkontext mehr nach so einer parteipolitisch motivierten Keule an. Und weniger nach einer tatsächlichen, sagen wir mal, seriösen oder ernstzunehmenden Ermittlung einer Behörde beispielsweise.
Ja. Ja, klar. Liebe Elisabeth, ich danke dir für diese Einschätzung und ich glaube, ich verrate nicht so viel, dass wir uns in den nächsten 2,5 Wochen, aber auch in der Wahlwoche selber und rund um den Wahltag öfter hören werden und hier noch einige unterschiedliche Aspekte in der amerikanischen Politik beleuchten werden. Danke dir dafür schon mal und ich wünsche dir, dass du gut durch diese Zeit kommst.
Ja, ich freue mich von dir zu hören, Anna. Alles Liebe.
Danke. Nachdem wir jetzt die Leitung nach New York gekappt haben, kommt noch ein konkreter Hinweis. Wir versorgen Sie in der Presse weiterhin bis zur Wahlnacht und natürlich auch darüber hinaus mit Hintergrundinfos, Reportagen und Interviews zu diesem Wahlereignis. Falls Sie die gestrige Folge von Was wichtig ist verpasst haben, dann lege ich Ihnen die auch noch besonders ans Herz. Da habe ich mit der sympathischen Finanzexpertin Monika Rosen gesprochen und zwar über die US-Politik und die Märkte. Also ganz konkret ging es um die Frage, welche Auswirkungen ein Präsident Trump oder eine Präsidentin Harris auf den US-Finanzmarkt haben könnte am Ende. Ja, und was ich Ihnen auch noch ans Herz legen möchte, ist unseren neuen YouTube-Kanal, die Presse Podcasts. Hier finden Sie jetzt alle unsere Podcast-Marken gebündelt, aber ganz einfach zum Abrufen. Den Link dazu stelle ich Ihnen, wie gehabt, in die Shownotes dieser Folge. Für heute sage ich nur mehr, machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende und auf baldiges Wiederhören.